Deutschlandfunk Interview.
Mit dem heutigen Tag also ist die Reisewarnung für die meisten europäischen Länder aufgehoben, vorläufig jedenfalls. Und darüber habe ich vor der Sendung aus Zeitgründen mit dem Virologen Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg gesprochen und ihn zunächst gefragt, was er aus der Sicht des Virologen von der Öffnung der innereuropäischen Grenzen hält.
Naja, wir haben in den meisten Ländern Europas ein relativ überschaubares Infektionsgeschehen. Das heißt, wir sind von der Vielzahl der Infektionen in vielen europäischen Ländern, also ich rede jetzt von Spanien, Frankreich und auch Italien, deutlich runtergekommen. Insofern ist das jetzt vertretbar, die Grenzen zu öffnen. Und wir müssen ja auch sehen, dass selbst das Infektionsgeschehen in den Ländern ja auch nicht gleichmäßig verteilt, weil gerade wenn wir uns Spanien angucken, ist die Region um Madrid ganz anders betroffen gewesen als zum Beispiel die Balearen. Insofern muss man das bewerten und muss das auch berücksichtigen. Und hinter diesem Hintergrund ist das jetzt in Ordnung, die Grenzen zu öffnen. Natürlich muss das mit Maßnahmen einhergehen. Und ich hoffe, dass die auch in ganz Europa vergleichbar sind, also so letztendlich mit den Maßnahmen, die wir auch in Deutschland ja nach wie vor haben, um größeres Infektionsgeschehen zu vermeiden. Und wenn das passiert, denke ich, ist das auch vertretbar.
Herr Professor, Sie haben Italien und Spanien jetzt auch angesprochen. Die waren ja besonders schlimm von der Pandemie betroffen, die Gesundheitssysteme da teilweise komplett überlastet. Da stellt sich trotzdem die Frage, ist das sinnvoll, dass jetzt schon wieder Hunderttausende ins Land zusätzlich dürfen?
Naja, das ist die Frage, ob das wirklich Hunderttausende werden. Also das, was ich wahrnehme, und wir machen nun viel reisemedizinische Beratung, ich kann das jetzt natürlich nur aus unserem Blickwinkel sagen, ist, dass viele schon den Urlaub in Deutschland planen. Und das ist letztendlich, worauf ich auch hinweise, wenn man wirklich von Corona abschalten will, dann ist es doch sinnvoll, in Deutschland in eher ruhige Gebiete zu fahren, als in den Wald oder ins Gebirge. Sie müssen sich vorstellen, gerade wenn Sie eben reisen mit dem Flugzeug, mit dem Bahn und dem Bus und in größeren Hotels unterkommen, wird man natürlich permanent an Corona erinnert. Und ich glaube, man will ja gerade im Urlaub auch mal davon abschalten und an andere Sachen denken. Und das fällt eben am leichtesten, wenn man, glaube ich, bei uns in Deutschland bleibt in entsprechenden Gebieten. Und man hat hier, das muss man ja deutlich sagen, auch eine wesentlich höhere Sicherheit, wenn mal etwas passiert. Das heißt, wenn eine Infektion auftritt, dass man auch die beste Diagnostik und die beste Behandlung bekommt. Das muss man ehrlich zugeben, aber das machen wir auch in der reisemedizinischen Beratung, ist in anderen Ländern anders. Und darauf müssen sich die Reisenden einstellen. Aber ich glaube, gerade deswegen ist es auch ein Grund, dass viele wahrscheinlich doch nicht eben in den Süden fliegen oder fahren werden, sondern auch in Deutschland bleiben.
Sie haben die Regelung schon angetroffen, auf die man sich ja jetzt geeinigt hat, innereuropäisch. Es gilt 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das muss darunter liegen, damit man eben dahin reisen darf. Die Frage ist das schon, aber werden sich alle daran halten oder wird da nicht vielleicht die eine oder andere Behörde doch mal ein Auge zudrücken, gerade weil viele Länder ja auf die Touristen wirtschaftlich auch so dringend angewiesen sind?
Das hoffe ich nicht und das denke ich auch nicht, weil das Wort Ischgl, glaube ich, will man nicht nochmal in den Mund nehmen. Sie sehen, was das für verheerende Folgen hat, eben auch als Urlaubsdomizil. Ich glaube, das wollen viele Urlaubsgebiete vermeiden und ich glaube, die werben auch gerade damit, eben besonders sorgsam hinzuschauen, um eben auch die Urlauber zu schützen. Also ich glaube, keiner will hier absichtlich die Urlauber einem zusätzlichen Risiko aussetzen und ich glaube und gehe auch fest davon aus, dass da auch in den südlichen Ländern viele darauf verstärkt achten werden.
Aber diese Zahl jetzt 50 Fälle pro 100.000 Einwohner, ist das eine medizinische oder ist das eine politische Zahl?
Ja, also letztendlich müssen Sie sich auf irgendeine Zahl einigen. Und in bestimmten Situationen ist das zu viel und in anderen Situationen ist das zu wenig. Das ist immer ganz schwer, genau mit diesen pauschalen Bewertungen. Darauf habe ich nun mehrmals hingewiesen. Es kommt immer auf die Situation drauf an, auf die spezielle Situation, in der Infektionen entstanden sind, wie diese nachvollzogen werden. Und schauen Sie, für uns ist das eine Zahl, mit der man umgehen kann, weil unser Gesundheitssystem sehr gut ist, weil schnell reagiert werden kann. Für andere Länder kann diese Zahl schneller zu einer Überlastung führen. Und vor dem Hintergrund müssen wir das sehen.
Herr Schmidt-Chanasit, nun werden ja manche sicherlich auch mit dem Flugzeug verreisen, zum Beispiel nach Mallorca jetzt. Ist das wirklich so sicher, wie die Fluggesellschaften behaupten, dass die Kabinenluft eben alle 2 bis 3 Minuten komplett ausgetauscht wird? Also ist das ein sicheres Reisemittel?
Ja, was verstehen Sie unter sicher? Das ist die Frage. Man versucht, Risiken zu minimieren.
Es heißt ja, es sei wie im OP. Also das ist ja das, was man da teilweise auch hört.
Ja gut, also im OP liegen sie ja normalerweise alleine auf dem OP-Tisch und es sind ja ein paar Ärzte um sie. Das ist schon mal eine andere Situation im Flugzeug. Das muss man schon ehrlich zugeben. Also nochmal, es geht hier nicht um ein Reisen ohne Risiko. Das geht nicht. Es geht darum, Risiken zu minimieren. Und ein einfacher Grundsatz, je länger sie fliegen, desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Übertragung kommen kann. Das liegt in der Natur der Sache. Nichtsdestotrotz haben die Fluglinien recht. Es findet sozusagen eine Filterung der Luft statt. Das ist sehr gut, aber alles hat seine Grenzen, auch wenn die Leute Masken auf haben. Das muss man den Leuten ganz klar sagen. Das heißt, ein kurzer Flug von einer Stunde ist deutlich zu unterscheiden von einem Flug nach Übersee zum Beispiel, der 10 Stunden geht, oder auch schon auf die Kanarischen Inseln mit 4-5 Stunden. Also das muss man schon auch eben in der Beratung deutlich machen und eben darauf drängen, dass man natürlich entweder eben relativ kurze Reisen eben antritt oder eben darauf hinweisen, dass ein Risiko steigt, je länger man eben fliegt. Das liegt in der Natur der Sache. Man kann das Risiko nie auf Null drücken. Das geht nirgendwo. Das geht im Reisebus nicht. Das geht auch natürlich im Auto nicht, wenn ich selber verreise. Also Reisen bedeutet Risiko. Damit müssen sich natürlich alle auch auseinandersetzen.
Sie haben ja vorhin auch schon Ischgl angesprochen, jener Ski-Hotspot, wo sich dann das Virus auf ganz Europa verteilen konnte. Das ist schon die Frage. Viele sind dann im Urlaub, werden sich vielleicht jetzt nicht ständig informieren, ob da was vor Ort jetzt passiert. Man will sich auch erholen. Also besteht nicht doch dann auch die Gefahr, dass bei einem lokalen Ausbruch dann Menschen das Virus sozusagen wieder nach Hause bringen und dann eben auch verteilen?
Ja, also natürlich besteht diese Gefahr, also das ist auch gar nicht abzustreiten. Hier geht es aber darum, damit umzugehen, das heißt darauf vorbereitet zu sein, auch Gästen, die nach Deutschland kommen, entsprechende kostenlose, schnelle Testmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, am besten bei der Einreise zu informieren, wo können sie sich melden, wenn sie krank werden und vielleicht sogar auch eine Art Abfrage, wie die Reise aussehen kann oder soll, damit dann schnell nachverfolgt werden kann, wenn es zu Infektionen kommt. Und ähnliches eben bei den Deutschen, die auch nach Deutschland zurückkommen. Und das immer angepasst und mit Blick auf die Infektionsgeschehen, zum Beispiel auch in Indien, die sich ja sehr, sehr schnell ändern, oder in Übersee. Momentan haben wir da ja noch keine entsprechende Aufhebung der Reisebeschränkungen, aber das kann sich auch in Europa schnell ändern. Insofern muss da aber geschaut werden, so wie Sie das auch gesagt haben, gibt es kritische Situationen, muss man eben besonders bei den Reiserückkehrern darauf achten, die aus diesen Regionen kommen, dass das Virus eh nicht weiter verbreitet wird. Aber nochmal, wir haben alle technischen Möglichkeiten in Deutschland, es ist genug Testkapazität vorhanden. Die Gesundheitsämter wurden weiter unterstützt. Also das sollte trotz dieser Reisetätigkeit möglich sein.
Was wird denn da die Corona-App bringen? Die soll ja morgen dann offiziell eingeführt und vorgestellt werden. Also was ist davon zu erwarten?
Das ist ganz schwer zu sagen. Das kann ich beim besten Willen auch noch nicht beurteilen. Wir müssen einfach sehen, wie sie sich durchsetzt, wie sie angenommen wird und vor allen Dingen, wie mit einem positiven Signal dieser Corona-App umgegangen werden kann. Weil ein Signal bedeutet ja nicht gleich, dass ich wirklich ein Risiko hatte. Das ist so ein bisschen die Problematik, die ich da sehe. Also ich bin da sehr gespannt, wie letztendlich ein Signal dieser App dann auch umgesetzt wird, nämlich in Maßnahmen. Und dann sind wir wieder bei den Gesundheitsämtern, die Dreh- und Angelpunkt sind, bei den Amtsärzten, die ganz wichtig sind. Und ich glaube, die App kann ein Hilfsmittel sein, ein zusätzliches Hilfsmittel, aber wir dürfen die Arbeit der Gesundheitsämter und der Amtsärzte nicht unterschätzen und auch weiter stärken. Auch in den nächsten Monaten ist das ganz wichtig und so ist auch diese App zu verstehen. Insofern denke ich, ich gehe da ganz positiv ran, sehe das auch positiv. Wir müssen gucken, wie die App angenommen wird und letztendlich, wie diese Signale, die die App dann auch gibt, verwertet werden können, sinnvoll verwertet werden können. Sie können sich vorstellen, wenn ich zum Beispiel in Berlin mit der S-Bahn fahre und habe innerhalb von 2 Wochen 10 Signale, weil ich mal sozusagen eine gewisse Zeit mit einem dort zusammengestanden bin, muss das nicht mal zwangsläufig heißen, dass das auch ein Risikokontakt gewesen ist. Ja, das ist ja genau die Arbeit, die die Gesundheitsämter machen im Nachfragen. Ist das ein Risikokontakt, ja oder nein? Das kann die App jetzt nicht unterscheiden. Also insofern bin ich da mal gespannt, was da zum Schluss rauskommt, aber ich bin jetzt erstmal da nicht zu negativ eingestellt gegenüber der App.
Sagt der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.